Herzlich willkommen bei
der Pflegetalk, unserem Podcast
für Unternehmer in der Pflegebranche. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rainer Henrich.
Und mein Name ist Sebastian Alt. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, der schon mal da war. Patrick Spengler mit ein paar interessanten Themen. Grüß dich, Patrick.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Freue mich, wieder da zu sein.
Klasse. Wir haben ein paar interessante Themen, über die heute mit dir reden wollen, beziehungsweise die du uns näher bringst. Und zwar einmal ist es das BRSG, das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Also für mich jetzt auch ganz neu, aber du hast es eben schon mal ein bisschen erläutert und sehr interessant. Und noch ein paar andere kleine Themen im Absicherungsbereich, ja, für Betriebe. Das war jetzt zum Beispiel, was hattest du eben noch gesagt?
Ja, wenn ich jetzt übergehe und sage, ich möchte gründen, gründe jetzt, bin also wirtschaftlich tätig geworden als Unternehmen und mache das Ganze vielleicht in meiner privaten gemieteten Wohnung, im privaten Haus. Was ändert sich da oder auf was sollte man da auf jeden Fall achten? Mhm.
Und sonst war noch ein Thema, glaube ich, in die Richtung Insolvenz.
Ja, ist ja leider im Moment ein Thema. Ja. Täglich erreichen uns Nachrichten über größere Unternehmen, die in Insolvenz gehen, aber gehen auch viele kleinere, über die keiner berichtet. Auch da gibt es verschiedene Absicherungsmöglichkeiten, um sich da bestmöglich zu schützen. Einen 100% Schutz gibt es da nie, aber bestmöglich kann man sich da durchaus schon
aufstellen. Ich denke, das wird für den einen oder anderen aktuell wirklich interessant sein. Aber fangen wir mal an bei dem BRSG, bei dem Betriebsrentenstärkungsgesetz. Versuch das doch mal verständlich zu erläutern. Ich glaube, es ist sehr interessant, wenn man es auch verstanden hat, was das ist.
Ja, Betriebsrentenstärkungsgesetz, das ist ein Gesetz, was unsere Regierung beschlossen hat und möchte damit die Betriebsrenten stärken. Daher der Name. Und gestärkt werden die Betriebsrenten, indem die Arbeitgeberseite verpflichtet worden ist, die Ersparnis, die da entsteht bei so einer Betriebsrente auf die Sozialversicherungsbeiträge, dass die mit 15% eben weitergegeben werden müssen. So, das ist mal so ganz global grob gesagt. Wir hatten uns vorhin ja schon drüber ein kleines Rechenbeispiel gemacht.
Sehr hilfreich, ja.
Ja, der Mitarbeiter hat sich dazu entschieden, auf 100 Euro Bruttolohn zu verzichten und möchte diesen Betrag ab sofort dann in die Betriebsrente einzahlen, also beziehungsweise über seinen Arbeitgeber in die Betriebsrente einzahlen lassen. Und diese 100 Euro brutto, die werden weder mit Sozialversicherungsbeiträgen noch mit Steuern belastet. Auf der Abrechnung sehr gut nachvollziehbar. Und die Sozialversicherungsbeiträge, die der Arbeitnehmer spart, die spart natürlich auch der Arbeitgeber. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, das sind im Mittel etwa 15%. Und deshalb ist der Arbeitgeber verpflichtet, hier die 15% auf diesen Umwandlungsbetrag von 100 Euro weiterzugeben. Somit wären es dann 115 Euro, die effektiv monatlich für dich angespart werden würden.
Genau, die aber nicht on top zu Lasten fallen des Arbeitgebers, sondern die im Prinzip darunter abführen.
Genau. Wird,
ne? Und das finde ich ist eine sehr interessante Ansicht darüber, weil ich glaube, man würde sich sonst als Arbeitgeber doch eher davor scheuen, weil man denkt, oh, jetzt kommen schon wieder die Extrakosten. Jetzt schon wieder mehr Ausgaben. Und die Einnahmen steigen nicht, aber die Ausgaben steigen am laufenden Band an jeder Ecke. Aber wenn man das verstanden hat, ist es ja wirklich eigentlich gerade ja, Arbeitgeber für Arbeitnehmer lukrativ, wenn man das denen auch verständlich rüberbringt nochmal.
Ich habe eine praktische Frage dazu. Das heißt, du als Arbeitgeber sprichst mit oder informierst deinen Mitarbeiter über diese Möglichkeit. Du musst ihn informieren, musst es auch nachweisen, soviel ich weiß, dass du Informationen dazu an den Mitarbeiter weitergegeben hast. Und der entscheidet dann, ob er es möchte, auch in welcher Höhe er es möchte.
Also es gibt Regelungen, die geben es vor, wie Tarifverträge da musst du den Mitarbeiter als Arbeitgeber darüber informieren. Es gibt jetzt nicht im Betriebsrentengesetz eine pauschale Aussage, dass man informieren muss. Mittlerweile schreiben es aber die meisten Verträge vor und die meisten Firmen haben auch irgendeine Lösung für sich und ihre Mitarbeiter gemacht und auch gefunden. Natürlich ist der Arbeitnehmer, der ist immer frei. Der Arbeitnehmer kann sagen, ich möchte gar nicht bis ich möchte das Maximum. Dazwischen ist ihm alles ermöglicht.
Aber er muss es nachweisen, dass er gefragt hat. Und ich glaube, dass das viele der uns Zuhörenden vielleicht noch gar nicht getan hat und noch nicht drüber nachgedacht hat. Das heißt, ich muss jedem Mitarbeiter, der kommt, neu anfängt, sagen, hier, du hast folgende Möglichkeit, was möchtest du denn? Und am besten mit Unterschrift, dass ich nachweisen kann, ich habe ihn darüber informiert.
Also das ist grundsätzlich das Allerbeste. Der neue Mitarbeiter kommt in dem Moment, wo er seinen Arbeitsvertrag unterschreibt. Du hast als gut aufgestellter Arbeitgeber, hast du eine Versorgungsordnung, da ist das drin geregelt. Hast du für dein Unternehmen angefertigt, die kriegt er ja dann logischerweise auch mit übergeben, dass auch der neue Mitarbeiter weiß, was da geregelt ist. Und dann gibst du es deinem Versicherungsprofi, deinem Finanzberater, der berät den Mitarbeiter entsprechend zu dem Thema und fertigt dann im Idealfall kurzes Protokoll darüber an. Und der Mitarbeiter unterschreibt, dass er die Info bekommen hat, dann kannst du das zur Personalakte legen und kannst halt auch jederzeit belegbar und in Papierform nachweisen, dass es passiert ist.
Das kann ich jederzeit auch anpassen. Also ich kann den Betrag erhöhen, den ich mir davor ansparen möchte, in Anführungszeichen.
Klar, der Arbeitnehmer hat jetzt mit 100 Euro angefangen. Jetzt sagt er, ich brauche doch noch ein bisschen mehr für die Rente. Er möchte gerne auf 200 erhöhen, dann ist das natürlich möglich. Auch da wieder auf den Arbeitgeber zugehen. Arbeitgeber geht zum seinem Finanzberater und macht das entsprechend dann.
Und der Arbeitgeber hat ja dadurch nicht mehr Kosten, nur mit dem Geld, was brutto ausgegeben wird, wird etwas anderes angefangen. Die Zweckgebundenheit des Geldes ist eine andere.
Genau, für den Arbeitgeber ändert sich, was das angeht, erstmal nicht. Es ist einfach eine andere Tasche, wo das Geld hingeht.
Okay. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, der Arbeitnehmer hat hier, ich sag mal, die Entscheidungsgewalt, in welcher Höhe hier gespielt wird.
Ja, sofern der Tarifvertrag halt auch nichts vorschreibt. Wenn es eine tarifvertragliche Regelung gibt, die sagt, jeder Mitarbeiter muss 50 Euro bekommen als Beispiel.
Okay, gehen wir mal von dem Tarifvertrag Beispiel weg.
Normal kann ich jetzt hergehen und kann sagen, ich möchte 25 Euro machen als Arbeitnehmer und dann ist das die Zahl, die gewählt ist.
Okay, und dann hätte ich als Arbeitgeber auch kein Mitspracherecht.
Du kannst dem nicht widersprechen. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, die betriebliche Rente bei sich im Unternehmen zu regeln. Der kann sagen, okay, ich mache es mit Anbieter XY. Dann ist das dort möglich. Dann kann der Mitarbeiter von außen keinen anderen mitbringen. Wenn man jetzt sagt, man macht es mit der Pfefferminzia, dann kann der nicht sagen, ich habe aber hier noch die Avocado oder so. Ja, also da gibt's eine Möglichkeit für einen Arbeitgeber zu sagen, nein, ich mache das mit dem Anbieter und fertig. Aber der Mitarbeiter bestimmt die Höhe.
Auch wenn er vorher schon aus einem anderen Betrieb kommt und dort mit einer Firma X zusammengearbeitet hat. Der Arbeitgeber hat die Deutungshoheit, bei wem das abgeschlossen wird.
Genau, der könnte natürlich eine Ausnahme zulassen und könnte sagen, was du mitbringst, behalten wir. Das kann Sinn machen in gewissen Konstellationen. Das wird jetzt hier zu weit gehen, wenn wir da in die Details gehen. Aber grundsätzlich kommt er jetzt mit einem einfachen Betriebsrentensparvertrag, dann besteht auch hier eine sogenannte Portabilität. Das heißt, das Geld von Anbieter A würde auf den auserwählten Anbieter B vom Arbeitgeber portiert werden, mit auf gut Deutsch überwiesen. Hat dann so Vorteile wie, du zahlst nicht ständig neue Kosten für irgendwas. Im Detail ist hier auf jeden Fall die Empfehlung, geht zu eurem Finanzexperten, zu eurem Versicherungsmann und holt euch da die Infos, wenn ihr da tiefergehendes Wissen haben wollt.
Wenn ich als Arbeitgeber jetzt vergesse oder ich informiere nicht, welche Konsequenzen hat das? Das kann doch sein, dass der irgendwann mal auf dich zukommt und sagt, du hast mich damals nicht darüber informiert. Welche Konsequenzen kann das für den Arbeitgeber haben?
Ach, da gibt es noch nicht unbedingt eine eindeutige Rechtsprechung dazu. Damit ist zu rechnen und in der Regel wird da mit Sicherheit auch eine gewisse Fürsorgepflicht des Arbeitgebers hergeleitet. Und dann könnte es sein, dass du nachzahlen musst. Dann ist die Frage, ab wann hat wer wovon Kenntnis, wann gelten die Verjährungen. Aber wenn wir mal von der normalen dreijährigen Verjährungsfrist ausgehen würden, wäre zumindest eine Nachzahlung für 3 Jahre denkbar, teilweise bis auf mehrere Jahrzehnte, je nachdem, was halt passiert.
Da der Arbeitgeber hierdurch nur einfach einen Prozess umzusetzen hat, aber keine Mehrkosten hat, ist es ja schon fast ein kleines bisschen dumm, kann man sagen. Ich traue mich mal, das Wort in den Mund zu nehmen, es nicht zu tun. Er hat die Information nicht zu geben. Ja,
weil rückwirkend kannst du es nicht abwickeln.
Nein. Und dann muss ich selbst bezahlen. Hier habe ich keine Mehrkosten, das ist nur eine andere Form von Verteilung. Und da hätte ich ja dann wirklich wie eine Art Strafe zu zahlen, so erlebe ich es wenigstens, ja.
Also allein schon als Vorsichtsmaßnahme wäre es hier empfehlenswert, ne?
Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man sich als Arbeitgeber mit dem Thema Betriebsrente im Allgemeinen beschäftigt, holt sich hier natürlich auch fachliche Hilfe und vor allem, man muss es für sich im Unternehmen klar regeln und klar kommunizieren. Und dann ist man aufgestellt, dass ich sage, da ist dann noch wenig, wo Gefahrenpotenzial lauern könnte.
Könntest du uns ein Musterschreiben zur Verfügung stellen, das wir den Kunden oder den Zuhörern hier anbieten könnten? Wie informiere ich meinen Mitarbeiter darüber? Gibt es sowas? Und eine Musterempfehlung, wie ich das mache?
Oder einen Link, wo es da zu finden
gibt. Oder wo es, genau, das wäre auch eine Möglichkeit.
Da wir es seit Jahren praktizieren und wir ja hier super freundschaftliches Verhältnis auch pflegen, stelle ich euch das gerne zur Verfügung. Das kann dann auch jeder sich wegen mir downloaden auf eurer Homepage. Und kann es auch für sich dann nutzen im Betrieb, wenn er das...
Ja, auf dem Musterschreiben kann ja der Name draufstehen, Copyright bei Herrn Spengler, das ist ja sehr gerne. Aber da, ich denke, viele machen da vielleicht auch Fehler bei der Formulierung, bei der Information. Und so hätte man hier ein Angebot, ein zusätzliches Angebot für unsere Zuhörer.
Ja, können wir so gerne machen. Und Gut. Wenn irgendwo noch weiter Beratungsbedarf steht.
Ich denke auch unter dem Aspekt, dass wir hier auch, ich sag mal, an der Oberfläche kratzen und du natürlich auch noch wesentlich weitreichendere Informationen hast, die zweckdienlich sein könnten für den Arbeitgeber vor allen Dingen auch.
Also wir haben eben, das darf man wirklich zu diesem speziellen Podcast sagen, ein Vorgespräch, weil Sebastian und ich, wir beide waren erstmal, was sind das für entspannende Themen? Und ich hatte selbst meine Probleme, das alles so zu verstehen. Und uns war wichtig, dass wir heute erstmal das sehr verständlich rüberbringen, aber das ist wirklich nur die absolute Spitze des Eisberges, wenn man sich tiefgehender damit beschäftigt. Und ich muss selbst einiges dazulernen, darf ich sagen.
Ja. Da sind wir definitiv zu zweit. Okay, das, ich denke mal, hiermit lassen wir es dann mit dem BRSG auch gut sein. Gehen wir doch mal in die gewerbliche Nutzung in Privaträumlichkeiten rein. Da gibt es ja auch ein, zwei Besonderheiten.
Eingangs hatten wir es ja gehabt, wie wir die Themen angekündigt haben. Jetzt hat man sich dazu entschieden, sein Pflegedienst zu gründen, hat die Gewerbeanmeldung soweit auf den Weg gebracht, das Unternehmen ist da. Passiert mit Sicherheit des Öfteren, dass es in den eigenen Räumlichkeiten zunächst angesiedelt ist, vielleicht in der gemieteten privaten Wohnung, vielleicht hat man Eigentum, wo man es drin hat, ob es eine Wohnung oder ein Haus ist, an der Stelle eigentlich erst einmal egal. Das Wichtigste ist nur, dass man im Vorfeld bedenkt, dass man das dem Vermieter kommuniziert, sich da auch unter Umständen eine Zustimmung einholen sollte. Auch der Versicherer von Gebäude oder Wohnung sollte informiert sein, was ich da vorhab bzw. mache. Auch hier ist die Vorsorge besser als die Nachsorge. Also meine Empfehlung ist, ich habe die Idee, das zu machen. Dann fahre ich ja nicht gleich los und melde das Gewerbe an, sondern das reift ja dann. Und da wäre eine klare Empfehlung, sich in diesem Prozess, in dem er sich mit der Gründung beschäftigt, auch hier beim Versicherer einfach mal nachzufragen, was kommt denn da auf mich zu? Entstehen da Mehrkosten? Liegt eine Gefahrerhöhung vor? Wenn es in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist, ich habe da nur eine Hausrat bisher, reicht das? Deckt die Hausrat auch Schäden an, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Raum für mein Gewerbe, da habe ich nur geschäftliche Sachen drin. Und das sind alles so Themen, die sollte man auch berücksichtigen, dass es hinten nach, wenn es dann zum Schadensfall gekommen ist, nicht vor Herausforderungen stehe, die nicht unbedingt lösbar wären oder teuer werden.
Genau, du sagtest das ja vorhin im Zusammenhang mit, dass es, ich sag mal, ein höheres Risiko darstellt am Ende des Tages. Hängt ja logischerweise damit zusammen, dass mehr Personen in der Regel auch im Betrieb anwesend sind und ja, rein und raus spazieren, was das Ganze angeht. Also halt das erhöhte Risiko. Ne? Da nehmen wir jetzt mal so Sachen an, wahrscheinlich wie, ne, da steht der Adventskranz auf einmal auf dem Arbeitsplatz. Oder wir haben hier den Bereich Arbeitssicherheit, die DGUV-Vorschrift 3 zum Beispiel mit dem alle zwei Jahre anstehenden Elektrocheck, den E-Check, der gemacht werden muss, ne, die Geräte, die Arbeitsgeräte. Also das ist hier das erhöhte Risiko, was dann, ja, der, worüber der Versicherer logischerweise auch Bescheid wissen sollte.
Also da gilt auch, melden beim Anbieter der Bestandsversicherung, kurz erklären, was ich vorhabe, idealerweise in Schriftform, dann kann man es immer nachweisen, dass man es getan hat und dann wird der auf einen zukommen und sich auch mit euch in Verbindung setzen, um hier eine adäquate Lösung zu finden.
Rainer, wie ist das im Rahmen der Gründungsberatung? Da ist also ich weiß jetzt hier von Hessen auf jeden Fall, dass im Rahmen des Zulassungsverfahrens Pflegedienste nicht in privaten Räumlichkeiten zugelassen werden. Das ist doch so, oder?
Also es ist so, dass du, wenn du das entsprechend anmeldest, eine Skizze der Räume haben musst und es muss abgegrenzt abschließbar sein. Das gibt keine Vorgabe, dass es, also es wird dann als gewerblich definiert. Also es ist ja eine gewerbliche Nutzung, die muss ja überprüft werden, ja. Und wenn das gegeben ist und du hast ein großes Haus, du hast unten eine Wohnung drin, dann kannst du daraus eine gewerbliche Nutzung machen. Das machen einige und das spricht auch nichts dagegen. Es muss eben diese Abschließbarkeit und Abtrennbarkeit sein, alleine schon vom Datenschutz und wegen den Daten entsprechend. Und da haben die Kassen in der Regel nichts dagegen. Es muss nur transparent sein.
Okay, also wenn ich so verstehe, dann wäre es eine separate Wohnung. Aber wie ist es, wenn ich einen Raum, einen großen zum Beispiel, oder zwei Räume in meiner Wohnung drin habe?
Das wird nicht akzeptiert.
Das wird nicht akzeptiert. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Information hier. Für jemanden, der damit spekuliert, sich ja, in der eigenen Wohnung selbstständig machen zu wollen, dass das so nicht funktioniert. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ist das nur Hessen oder ist das bundesweit?
Man kann es ja nicht grundlegend sagen, weil das sind im Prinzip des Datenschutzes. Dazu möchte ich aber nicht hier alles sagen, weil es gibt natürlich viele, ja, so Spezialsituationen, wo man viel Erfahrung braucht, wo man sich strafbar macht und nicht und wie man das darstellt. Es ist nun mal so, dass es manchmal Gründungen gibt, die ja, sind komplex und kompliziert und da braucht man gute Lösungen und die kann man aber hier nicht allgemein am Mikrofon pauschalieren. Aber dafür bin ich ja dann auch da, um da individuell drüber zu reden. Grundlegend hast du mit deiner Aussage recht. Also das kann man so verallgemeinern, was du gesagt hast.
Okay. Gut. Patrick, welches Thema brennt dir als nächstes unter den Nägeln?
Es gibt eine Vielzahl von Themen, die mir unter den Nägeln
brennen. Aber das Thema Inflation, das fand ich wirklich ein sehr spannendes Thema, weil auch ich...
Inflation?
Nicht Inflation.
Insolvenz.
Insolvenz.
Ich habe auch gerade mit mir gehadert.
Wenn wir was irgendwann mal Versicherungsschutz darstellen können für Inflation, bin ich der Erste, der es abschließt.
Man merkt, dass das ein echter Podcast ist. Ja, ich meine natürlich die Insolvenz meine ich natürlich. Das Thema Insolvenz, das ist ein Thema, wo ich auch sehr viel mit zu tun habe. Vor einigen Jahren kam das so gut wie gar nicht vor, aber in den letzten Jahren auch bei Pflegediensten kann es vorkommen. Und da habe ich schon gemerkt, da geht es dann um diese Themen und das haben einige meiner Kunden genutzt, die haben sich einen Rechtsanwalt dazu genommen und haben das ganz offiziell, ich nenne es mal saniert, ja, und haben auch einige wirklich sehr gut geschafft und die existieren als Pflegedienst jetzt weiter und da gibt es eben schon viele Situationen, die viel Geld kosten und da gibt es bestimmt einige Möglichkeiten auch von deiner Seite.
Ja, man kann sich gegen gewisse Sachen, kann man sich absichern, das ist zum Glück möglich. Besteht zum Beispiel eine Möglichkeit über eine sogenannte Insolvenzanfechtungsversicherung. Das ist was, was ein Unternehmen schützen kann. Dann die D&O-Versicherung, die sogenannte Director and Officers Haftung. Die haftet bei der GmbH, jetzt hier beispielhaft mal angeführt, der Geschäftsführer trifft einfach gesagt eine Fehlentscheidung, die das Unternehmen in irgendeinem Bereich viel Geld kostet. Und dann kann sowas über diese Policenform abgesichert sein. Auch da gibt es wieder ganz massiv viele Details, viele Wenn und Abers. Ist auch eine Sache, die muss man beraten, auf die persönliche Situation auch abstimmen, weil da gibt es keine Pauschalsachen. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, der irgendeine Rechtsform hier besitzt, als Unternehmen, GmbH, AG, was auch immer, da auf jeden Fall sich beraten zu lassen zu diesen Themen.
Gibt es eine Voraussetzung für die Gesellschaftsform? Trifft das für alle Gesellschaftsformen, auch das Einzelunternehmen zu? Oder gibt es da Einschränkungen?
Da gibt es Einschränkungen. Das ist für Rechtsformen, Einzelunternehmen gibt es auch Absicherungsmöglichkeiten. Aber da stehen nicht alle zur Verfügung, wie es jetzt für eine GmbH zum Beispiel der Fall ist. Aber auch das Einzelunternehmen kann sich mit gewissen oder gewisse Risikostrukturen analysieren lassen. Beispiel jetzt, hast den kleinen 2-3-Mann-Betrieb und der Inhaber wird plötzlich schwer krank. Das ist natürlich ein Risiko. Das ganze Unternehmen hängt da dran. In der Regel weiß der als Einzigster alles. Das sind Sachen, wo man sich absichern kann. Oder er nimmt sein Recht auf Ableben in Anspruch. Dann ist er von heute auf morgen ganz weg, kann gar nicht mehr helfen.
Er nimmt sein Recht auf Ableben in Anspruch.
Dann ja, hat er vielleicht die Finanzierung noch laufen, weil er in der Gründungsphase hier gesagt hat, okay, ich besorge mir ein bisschen Fremdkapital bei der Bank. Jetzt ist er halt nicht mehr da. Und dann kann es natürlich für die Familie hinten dran auch finanziell eng werden.
Gibt es da irgendwelche Stufen, wo man sagen, so Fahrlässigkeitsstufen? Weil es ist ja die Frage, wann trifft der Geschäftsführer eine falsche Entscheidung? Ist sie mutwillig passiert? Ist sie sehr leichtsinnig passiert? Und das kenne ich ja von den Unfällen, den Autos, je nachdem die Gefährdungsstufe oder Fahrlässigkeitsstufe, meine ich. Gibt es das hier sowas auch?
Genau, das ist jetzt der Punkt, wo ich auch gerade wieder so aus der Erfahrung mit Versicherung zurückblicken würde und würde sagen, das ist eine Situation, da würde ich irgendwas von der Versicherung um die Ohren hauen, warum es nicht greift und funktioniert in dem Augenblick wieder.
Also da machen wir es genauso wie mit dem Schreiben bei der Beratung zu der betrieblichen Altersvorsorge. Ich würde euch 4-5 Schadensbeispiele zur Verfügung stellen. Von, kann ständig passieren bis unmöglich, aber 4-5 Beispiele würde ich zur Verfügung stellen. Die können wir mit auf die Homepage dann draufsetzen. Und da kann dann jeder auch noch immer selber gucken oder selber nachlesen, wo er sich dann selber am besten sieht. Ist immer am einfachsten. Da könnt ihr das, wenn du das jetzt komplexe Fälle da erzählst, wie Wirecard und.
Ja, man muss im Endeffekt schon schauen, dass es eben sehr individuell zu werten ist, das Ganze. Und der Unternehmer. Ich versuche das immer so zu erklären, es gibt den Steuerberater, es gibt den Anwalt und es gibt den Unternehmer. Und wenn die 30 unterhalten, das passiert bei mir einmal im Jahr, dann treffe ich die risikoreicheren Entscheidungen im Vergleich zum Steuerberater oder zum Anwalt. Die gehen immer auf Nummer sicher. Aber der Unternehmer muss manchmal auch risikobehaftete Entscheidungen treffen, aber sie dürfen eben nicht zu risikoreich sein. Und da ist die Frage, wo ist das übertriebene und das leichtsinnige Risiko und wo ist das vertretbare Risiko einfach? Ja?
Genau.
Weil sonst wird das Unternehmen nicht nach vorne gehen.
Ja, Sebastian hat es ja gerade gesagt gehabt mit der Thematik Datenschutz. Ja. Auch das ist ja eine Entscheidung, die du als Unternehmer triffst, wie wird wo was gemacht. Und wenn du da eine falsche triffst, auch dann kannst du halt schnell einen Schaden anrichten. Auch solche Sachen sind absicherbar. Und auch da ist immer die Intention, wir hatten es im ersten Podcast ja drüber mit Cyberprävention etc. Auch hier gilt natürlich zu sensibilisieren, Mechanismen zu installieren, schon im Vorfeld, auch da gibt es Unterstützung vom Versicherer, eben, dass ich hier nicht in die Haftungsproblematiken komme oder in die Falle laufe. Ja.
Wir hatten das ja in unserem Podcast mit dem Herrn Bresch gehabt, wo es nochmal klar wurde, wie hoch die Verantwortung des Inhabers versus Geschäftsführers ist. Also einfach nochmal das im Vordergrund auch zu stellen und die Ausrede, ja, das ist doch meine PDL verantwortlich oder der Mitarbeiter ist verantwortlich, sondern wie hoch diese Verantwortung ist. Und da sollte man sich, denke ich, wirklich Gedanken darüber machen, ob ich das Risiko im Bereich des Finanziellen nicht etwas mindern kann, eben durch ein vernünftiges Management und vielleicht eine Versicherung eben auch.
Also das A und O, Rainer, ist einfach herzugehen und eine Risikoanalyse zu machen vom Unternehmen und das dann im Jahresgespräch zu wiederholen und eben auch auf Veränderungen zu gucken oder dass ich halt auch proaktiv meinem Finanzversicherungsfachmann da mitteile, dass ich jetzt noch ein Einzelunternehmen nebendran gestellt habe, das macht die und die Tätigkeit, dass man halt sofort reagiert. Und ich sage, wir machen erst einmal, und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kümmern wir uns drum, sondern vorher Risiken analysieren lassen, Risiken bewerten und dann bewusst entscheiden, was möchte ich absichern, was ist der Preis dafür. Und dann kann ich als Unternehmer eine Entscheidung treffen, machen oder nicht.
Ja, kann ich so unterstützen.
Gut, jetzt haben wir so viel für die Arbeitnehmer besprochen. Wie sieht es denn aus für Arbeitgeber, wenn ich jetzt an das Thema Rente denke? Das ist ja wirklich ein kritisches Thema, die Rentenversicherung. Was haben wir da für Möglichkeiten oder Empfehlungen von deiner Seite?
Ja, bei den meisten sieht es in der Tat nicht gut aus. Da ist im Alter noch kein Betrag da, der annähernd das Nettoeinkommen auffangen kann, wenn man dann mal in den Ruhestand geht. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es gibt auch eine Vielzahl von staatlich unterstützten und geförderten Möglichkeiten. Das Allerwichtigste ist, wenn man heute hergeht und macht sich selbstständig, dass man immer auf dem Schirm hat, gleich, auch wenn es kleine Beträge sind, mit der Altersvorsorge zu beginnen. Also ich sage immer, wenn immer der ganze Gründungsstress rum ist, so die ersten 6 Monate, dann sollte man wirklich schauen, wie stelle ich meine Altersvorsorge die nächsten Jahre auf, worauf muss ich achten, mache ich was komplett privat ist, mache ich was steuerlich gefördert wird. Da stellen sich eine Vielzahl von Fragen, aber auch da ist es immer ratsam, das jährlich auf den Prüfstand zu stellen. Man weiß nie, wie die Geschäfte laufen. Wir hatten tolle wirtschaftliche Jahre. Jetzt haben wir herausfordernde Zeiten wirtschaftlich gesehen. Und ich bin immer ein Freund von zu sagen, das, was geht, das bezahlt man. Man kann bei ganz vielen Sachen mit Sonderzahlungen arbeiten im Jahr. Wenn ich das aufs Jahresende lege und mein Geschäftsjahr das Kalenderjahr ist, ist es ja absehbar, wie das Jahr gelaufen ist. Ist es nicht gut gelaufen, zahle ich halt mal weniger Sonderzahlung. Ist es gut gelaufen, zahle ich eine höhere. Und es gibt natürlich auch die Frau oder der Mann, je nachdem, oder die Kinder, die im Unternehmen mitarbeiten. Auch da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Was haben die für Ansprüche? Das sind alles Sachen, da muss man sich auch wirklich hinsetzen. Das ist mit Teil auch von der Risikobewertung, weil Altersarmut ist für mich ein Risiko. Und das zählt natürlich da auch mit rein, wenn es einmal um die Mitarbeiter geht oder um Risiken zu vermeiden geht, geht es natürlich auch um das Risiko, Altersarmut für den Unternehmer und dessen Familie zu vermeiden.
Wie wird das steuerlich bewertet? Kann ich das steuerlich geltend machen, diese Zahlungen?
Also es gibt verschiedenste Formen, wenn wir jetzt mal von der Basisrente ausgehen, im Volksmund Rürup-Rente genannt. Da sind die Beiträge steuerlich ansetzbar bis zu Höchstbeträgen, die auch wieder abhängig sind von der Beitragsbemessungsgrenzen. Also auch sind die einer gewissen Dynamik unterliegend. Gibt's, kann Sinn machen, muss nicht immer Sinn machen. Deswegen auch hier immer die Empfehlung, schaut auf eure eigene Situation, holt euch professionelle Beratung an die Seite und schaut für euch, was am Ende das Beste ist. Jedes Produkt hat seine Vor- und Nachteile, aber ein alter Leitsatz ist einfach, und der hat heute auch noch Gültigkeit, Konzeption schlägt Kondition. Es bringt mir nichts, wenn ich irgendwo 3.000 Euro Steuern spare, aber es passt eigentlich überhaupt nicht in mein Konzept, weil ich vielleicht keine Einmalzahlung rauskriege und will mein Haus ablösen zum Ruhestandsbeginn. Deswegen sage ich, das muss immer individuell auf die Situation passen und auch angepasst werden. Und auch wenn ich gönne es jedem, dass er Größe erreicht, wo er sagt, oh, jetzt mache ich vielleicht doch eine GmbH draus. Und dann habe ich auf einmal einen Wechsel vom Einzelunternehmen zu einer GmbH. Dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, wieder das darzustellen, auch als Gesellschafter, Geschäftsführer über die Firma. Gibt es auch eine sehr, sehr große Spielwiese, die man dann bespielen kann. Und deshalb ist es wichtig, ein Partner, der vor allem langfristig an der Seite ist. Kurzfristige Sachen sind in der Regel kontraproduktiv. Sucht euch einen strategischen, langfristigen Partner und dann seid ihr altersvorsorgetechnisch auf der sicheren Seite.
Man kann sagen, je früher, desto besser.
Ja, klar.
Also am besten nach der Gründung direkt, weil das Phänomen ist ja, das sehe ich bei meinen Gründungskunden, die sind auf einmal nicht mehr angestellt, müssen dann auch keine Beiträge bezahlen und das verführt ja dazu, nichts zu tun. Es wird schon alles gut gehen, irgendwann bin ich reich, also ich überzeichne jetzt mal so ein bisschen, ja.
Ja, natürlich.
Das ist so ein Punkt, auch deshalb denke ich, und vielleicht kannst du, auch wenn das nicht verbindlich sein muss, was ist, kann man im Durchschnittswert sagen, was man so empfehlen sollte, mindestens pro Monat dafür einzukalkulieren? Gibt es so einen Durchschnittswert? Der muss nicht verbindlich sein.
Gut, man nimmt seine letzte Gehaltsabrechnung, die man hatte noch als Angestellter.
Ja.
Schaut einfach mal drauf, was an Rentenversicherungsbeiträge abgegangen ist. Macht sich dann bewusst, dass den Beitrag ja der Arbeitgeber auch noch einmal gezahlt hat. Addiert die zwei Zahlen zusammen. Und schon hat man einen Betrag, den man sich im Monat eigentlich gönnen müsste, um zumindest mal den Status quo zu erhalten.
Ja? Sehr gut gesagt.
Tendenziell eher mehr aufgrund Inflation.
Ich wollte gerade sagen, das müssten dann wahrscheinlich so irgendwas zwischen zweimal 150, 300 bis 400 Euro sein, mal mindestens, oder?
Circa. Ja, das ist so eine Größenordnung, die sollte man in seiner Finanzplanung berücksichtigen. Die Frage ist immer, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Will ich mehr Freizeit genießen, mehr Work-Life-Balance oder möchte ich vielleicht mehr verdienen? Wenn ich natürlich mehr verdiene, muss ich auch daran denken, dass ich im Alter mehr Rente benötige, weil wenn ich 8 bis 10 Stunden mehr Zeit habe am Tag und habe aber nur noch 60% von meinem letzten Einkommen, dann wird es schwierig, den ganzen Tag mit Spaß und Freude zu füllen.
Richtig. Ja, also wirklich ein ernstzunehmendes Thema. Das ist wirklich unglaublich langfristig gedacht, aber es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Okay, vielen lieben Dank, Patrick. Das war wieder ein breit gefächerter Einblick in die Welt der Versicherung.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, ich habe selbst viel mitnehmen dürfen. Ja.
Und du als Zuhörer, schreib gerne in die Kommentare, falls wir hier was vergessen haben, was für dich wichtig gewesen wäre oder wenn du was nicht verstanden hast.
Und lass uns mal ein Abo da.
Das war's für heute. Und immer dran denken,
ohne dich läuft hier gar nichts.